Ich begrüße heute zum Gespräch bei Podcast HD Professor Dr. Abendroth Timmer. Sie ist Professorin für die Didaktik der französischen und spanischen Sprache und Kultur hier an der Universität Siegen. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Multiliteracy auseinandersetzen. Wir leben ja in einer sehr kommunikativen Zeit, in dem kommunikativen Zeitalter. Noch nie war es so leicht zu kommunizieren, aber das birgt natürlich auch gewisse Herausforderungen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, genau da setzt die Multiliteracy ja an. Können Sie uns kurz etwas dazu erzählen, was steckt denn hinter diesem Begriff Multiliteracy?
Multiliteracy passt genau wirklich in diese Zeit der Multimedialität. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit dem Begriff Literalität an. Der meint nämlich zunächst erstmal die Beherrschung der Muttersprache, mathematischer Symbole und entsprechender Modelle und natürlich auch das Ganze im Rahmen der modern medialisierten Informationsgesellschaft. Das heißt, Literalität meint jetzt also nicht mehr einfach nur Schreiben, Rechnen und Lesen, wie man das sich so früher vorgestellt hat, und das in einer Sprache, sondern nicht umsonst sprechen wir jetzt von Multiliteralität. Also meinen wir damit eben auch das Sprechen verschiedener Sprachen und den Umgang mit Heterogenität, kulturelle Heterogenität, sprachliche Heterogenität und das Ganze mit der Perspektive lebenslangen autonomen Lernens. Ja, und da kommen natürlich die Medien hinein. Wir sprechen dann auch von Media Literacy. Medien verändern unsere Kommunikationswege, auch die Kommunikationsgemeinschaften. Wer gehört zu einer Gemeinschaft? Wer gehört in Facebook? Wer trägt sich ein oder in ähnliche Twitter oder was auch immer? Wer trägt sich da in diese Kommunikationsgemeinschaften ein, wird eingetragen? Und interessant ist dann auch, dass wir im Rahmen des öffentlichen Raumes unsere Expertise weitergeben können, und zwar jeder von uns. Das heißt, Stichwort Partizipation wäre da zu nennen. Und in dieser Vermischung von lokaler und globaler Sphäre, das heißt, ich kann meine Privatfotos hochfahren, im Internet zeigen und kann sie beschreiben. In dieser Vermischung von lokaler und globaler Sphäre verändern sich dann auch die sogenannten Nähe- und Distanzsprachen, also die Art, miteinander zu kommunizieren. Und damit letzten Endes auch wieder schriftsprachliche Konventionen und auch das Leseverhalten. Also wenn Sie Ihren Rechner hochfahren und haben dann verschiedene Bilder und Texte und dann poppt wieder ein anderes Bild und eine andere Info auf, das verändert Leseverhalten und auch die Art, eben nicht mehr chronologisch durch einen längeren Text hindurchzugehen, sondern selektiv unter Umständen zu suchen. Vielleicht noch ein zu dem Begriff Multiliteracy eingebracht wurde der von der sogenannten New London Group, die sich mit diesen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen auseinandergesetzt haben, die ich gerade kurz beschrieben habe. Und die bezeichnen Kultur als Culture as Process. Und das gibt das sehr gut wieder, denke ich, was ich gerade mit einigen Schlagworten dargestellt habe. Und da geht es letzten Endes darum, dass Sprache und Medien vermengt sind und neue Realisierungen und auch neue Repräsentationen unserer Wirklichkeit zulassen.
Also Multiliteracy ermöglicht somit auch den Zugang zu Formen der Kommunikationen in verschiedenen Sachzusammenhängen. Sie haben gerade auch das Stichwort Partizipation genannt, was da, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil ist. Und daher jetzt meine Frage, woher kommt denn dieses Konzept? Mhm. Ist das auch irgendwie politisch angestoßen? Absolut. Wird da was gefördert? Ja.
Zum einen haben wir natürlich den theoretischen Hintergrund, dass wir ja schon lange über Interkulturalität, Transkulturalität und dann Umgang mit Medien nachdenken auf einer didaktischen Ebene, einer bildungstheoretischen Ebene. Aber natürlich, der politische Hintergrund kommt hinzu. Die Europäische Kommission hat das Ziel, dass alle Bürgerinnen und Bürger Europas neben ihren Muttersprachen mindestens 2 weitere Fremdsprachen lernen. Und dafür wurde einiges angestoßen. Wir hatten das Jahr der Sprachen. Es wurde dann der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, der GER, eingeführt. Und das ist ein ganz interessantes Instrument, was sprachliche Kompetenzen auf 6 verschiedenen Niveaus beschreibt. Und diese Niveaus spiegeln sich dann wieder in Lernmaterialien, aber eben auch in Zertifikaten. Und dann wird es hoffentlich und bestenfalls europaweit vergleichbar. Das Erasmus- und Comenius-Programm wurde fortgesetzt, ausgeweitet, ECTS-System, ja, das wurde eingeführt, um Anrechnungsverfahren zu erleichtern und auch die Mobilität, gerade von Studierenden in Europa, zu erhöhen. Ein großes Ziel in den Verlautbarungen der Europäischen Kommission ist informelles Lernen, das gestärkt werden soll im Rahmen dieser Mobilitäten. Das heißt, alles, was ich fremdsprachlich und auf interkultureller Ebene entwickle bei meinen Auslandsaufenthalten, bei Praktika im Ausland, soll auch in irgendeiner Weise gewertschätzt werden, indem es Einzug erhält in verschiedene Portfolios. Eins wäre das European Qualification Framework for Lifelong Learning, in dem also nachgezeichnet werden kann, auf welchen Ebenen ich welche Qualifikationen beruflicher Art dann auch entwickelt habe.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Erasmus angesprochen, Comenius angesprochen. Da sieht man das ja schon, wie der gedankliche Überbau in der Praxis umgesetzt wird. Aber wo wird das noch? Wo wird diese Theorie noch weiter umgesetzt in der Praxis? Haben Sie da noch ein paar Beispiele? Vielleicht sogar hier an der Universität Siegen?
Ja. Also zunächst mal ganz allgemein gesagt muss man sagen, das Bildungssystem muss noch deutlich stärker als bislang Diversität im Sinne von Lernvoraussetzungen verschiedener Kulturen, die Lerner mitbringen, Sprachen zulassen und auch dieses als Kompetenzen, als Expertise in die Bildungssysteme einfließen lassen und umgekehrt auch den Umgang mit dieser Diversität fördern. Das heißt, die Sprachen und Kulturen des Individuums müssen stärker, noch stärker wertgeschätzt werden. Und das, wenn man bedenkt, dass eben Kommunikation in unserer Gesellschaft immer notwendigerweise und zunehmend mehrsprachig sein wird, multikulturell sein wird und multimedial. Und diese Aspekte können wir in der Universität nutzbar machen und das wird ja auch schon getan. Hochschulen schreiben sich Internationalisierung auf ihre Fahnen. Wissenschaftskontexte sind international. Und da fällt einem natürlich als erstes Englisch als Lingua Franca ein. Und dann auch die Einführung internationaler Studiengänge. Also hier würde mir dann als erstes der Studiengang International Project Engineering and Management, IPEM, einfallen, bei dem Englisch eine ganz große Rolle spielt, aber eben auch Französisch oder Spanischkenntnisse vorausgesetzt werden bei der Einschreibung. Dann gibt es natürlich auch wirkliche binationale Studiengänge, wie zum Beispiel Roads to Democracies, bei dem es direkt um verschiedene Partneruniversitäten geht, die sich austauschen. Portugal und Schweden ist dabei. Und da haben wir natürlich nicht mehr nur Englisch als Lingua Franca. Da werden dann auch Schwedisch, Portugiesisch und Deutsch als Fremdsprache relevant und gelernt. Und die Studierenden haben Auslandsaufenthalte an den Partneruniversitäten, entwickeln natürlich interkulturelle Kompetenzen. Wer es natürlich nicht in diesen Studiengängen ist, hat auch Möglichkeiten durch verschiedene Auslandsaufenthalte. Man kann Praktika im Ausland machen, zum Beispiel Lernstudierende machen das sehr häufig, dass sie als Assistenten an eine Schule im Ausland gehen. Aber auch in vielen anderen Studiengängen passiert das. Verbunden mit Praktika entwickelt man natürlich viel Wissen über das eigene Fach, den späteren Beruf, die fachliche Kommunikation in der Fremdsprache. Und entwickelt sich natürlich auch persönlich weiter. So ein Auslandsaufenthalt ist natürlich auch eine persönliche Bereicherung. Aber wenn wir mal schauen, wie es hier in Siegen vor Ort laufen kann, da ist es auch wichtig, die verschiedenen Muttersprachen der Studierenden zu fördern. Wir wissen aus der Forschung, dass die Nutzbarmachung von muttersprachlichen Schreibstrategien sehr, sehr förderlich und wichtig ist, auch für die Entwicklung des Schreibens in der Bildungssprache Deutsch. Das darf man nicht außer Acht lassen. Und ein weiterer Aspekt, Studierende haben vielleicht dann auch vor, in das Heimatland ihrer Eltern zu gehen, um ein Praktikum zu absolvieren und wünschen sich entsprechende sprachliche Vorbereitung. Das kann ein Kurs sein, aber das kann auch Material im Sprachlernzentrum sein. Insofern ist es gut, wenn Sprachlernzentren zunehmend ganz viele verschiedene Ressourcen für Selbstlerner anbieten in verschiedensten Sprachen, aber auch ganz gezielt für verschiedene Fachgebiete. Und ich denke, dass da noch viel Entwicklungspotenzial ist. Interessant vielleicht noch, wenn man an die mehrsprachigkeitsdidaktische Perspektive denkt und auch die mehrsprachigkeitspolitische Dimension denkt, ist ein Blick auf die Statistiken der Erasmus-Programme. Wo fahren Studierende hin? Wo absolvieren sie ihre Auslandsaufenthalte? Und da sieht man, dass die attraktivsten Länder für Studienaufenthalte Spanien, Frankreich, Großbritannien, Schweden, Italien und Türkei in dieser Reihenfolge sind. Für Praktiker kehrt sich das ein wenig um. Da steht dann Großbritannien an erster Stelle. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass es etwas komplizierter ist, einen Studienaufenthalt in Großbritannien zu organisieren. Wohl aber eben ein Praktikum. Aber auch dann wieder sind die anderen benannten Länder, Spanien, Frankreich und so weiter, an vorderster Stelle. Und das zeigt eben, Englisch ist wichtig und gut, aber die anderen Sprachen sind durchaus auch sehr, sehr relevant und später ja auch im Wirtschaftsleben unbedingt wichtig. Wir wissen ja, dass zum Beispiel Frankreich der erste Handelspartner für Deutschland ist. Ja, und was man noch vor Ort machen kann, sind Tandem-Projekte. Wir haben ja das Angebot im COSI, dass man als Student gucken kann, wenn man eine Sprache hier lernt, ob es einen internationalen Studierenden mit der Muttersprache gibt, mit der Sprache, die man gerade lernt, und man dann vermittelt werden kann, um gemeinsam die beiden Sprachen voranzubringen. Das Schöne dabei ist, dass man Kontakte bekommt, dass auch die internationalen Studierenden ja, sich willkommen fühlen und Kontakte mit Signa-Studenten aufbauen können. Und das scheint mir auch sehr, sehr wichtig zu sein für die Gemeinschaft an der Universität.
Das heißt, wir ändern gewissermaßen auch Aspekte in der Lehre. Das Tandem-Projekt haben Sie gerade angesprochen. Es findet außerhalb von Lehre statt. Aber wie kann man dieses Multiliteracy ansonsten noch in der Lehre umsetzen? Welche Möglichkeiten hat man da, da die gewinnbringenden Aspekte und die Chancen und Potenziale rauszuholen?
Ich setze vielleicht noch mal ein bisschen theoretischer an. Wenn wir überlegen, wie Wissen generiert wird in den Fachgebieten, dann funktioniert das meistens nicht nur in einer Sprache oder funktionierte nicht nur in einer Sprache. Die einzelnen Fachgebiete sind sehr unterschiedlich beeinflusst worden oder werden beeinflusst von verschiedenen Sprachen. Die Naturwissenschaften sicherlich ganz stark durch das Englische. Wenn wir in die Philosophie schauen, haben natürlich Sprachen wie das Griechische und Latein eine besondere Bedeutung. Und in der Geschichte, dann kommt es eben darauf an, mit welcher Epoche ich mich auseinandersetze und welchem Land. Und dann haben eben diese Sprachen jeweils eine große Relevanz. Dann ist es sicherlich auch ganz wichtig, dass Wissenschaftler, wenn sie in ihrem Fachgebiet kommunizieren, auf direktem Wege kommunizieren können. Und damit meine ich, dass es durchaus sein kann, dass dieser direkte Weg die gemeinsame Lingua Franca Englisch sein kann, aber auch die Möglichkeit des Code-Switching impliziert. Das heißt, ich spreche in meiner Muttersprache, mein Gegenüber versteht es, muss aber nicht zwangsläufig in meiner Muttersprache seiner ihrer Fremdsprache dann antworten, sondern eben vielleicht auch wieder in der Muttersprache, sodass wir zu einer Kommunikation gelangen, aber jeder eben auf seinem entsprechend elaborierten Niveau. Und das ist ja durchaus auch wichtig, wenn ich mein Fachwissen entsprechend elaboriert darstellen kann. Das ist manchmal durchaus ein Problem bei internationalen Kongressen, ja, wenn da unterschiedliche Kompetenzen auch gegeben sind auf der kommunikativen Ebene. Wenn wir wieder in die Uni konkreter schauen, in die Lehre, birgt fremdsprachliche Lehre durchaus auch das große Potenzial, dass Konzepte tiefer durchdrungen werden, stärker hinterfragt werden, dass ich Konzepte vergleiche, dass Studierenden noch mal klarer wird, was wird da gemeint oder dass es ihnen erstmal nicht klar ist und sie dann nachfragen und schneller nachfragen, als sie es vielleicht in der Bildungssprache Deutsch dann tun würden, gegebenenfalls. Interessant ist auch die Möglichkeit der Dozentenmobilität. Auch wir Dozenten können über Erasmus Auslandsaufenthalte finanziert bekommen, an Partneruniversitäten lehren und damit ganz andere Sichtweisen auf unsere Konzepte nochmal vermittelt bekommen, andere Hochschulsysteme kennenlernen, sich auch sprachlich weiterentwickeln natürlich, fachsprachlich und viele inhaltliche und sprachliche Impulse für die Heimatuniversität dann wieder mit zurückbringen. Ich selber habe das immer als sehr, sehr bereichernd empfunden. Aus solchen konkreten Kontakten kann natürlich viel hervorgehen. Gemeinsame Forschung, gemeinsamer Auftritt auf Kongressen oder eben auch die Entwicklung gemeinsamer Lehrprojekte. Ich habe beispielsweise mit der Sorbonne Nouvelle ein Blended Learning Projekt und da arbeiten Studierende beider Universitäten zusammen, medial vermittelt über eine Plattform. Und ja, wir hatten jetzt auch gerade eben die Möglichkeit, uns vor Ort zu treffen und hatten ein Kompaktseminar vor Ort. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie funktioniert das, welche akademischen Traditionen, welche Erwartungen treffen aufeinander, wie gehen die Studenten mit den verschiedenen Sprachen um, wie gehen sie auch mit den Medien um, wie nutzen sie das für ihre Kommunikation und die gemeinsame Arbeit. Und naja, es ist auf jeden Fall eine sehr prägende interkulturelle Erfahrung, denke ich, für alle.
Und wo finden da so die Herausforderungen statt bei der Umsetzung im, in Anführungszeichen, Alltag? Ne? Also da werden auch die Studierenden oder auch Sie als Lehrende vielleicht irgendwie an so ein paar Grenzen stoßen. Was sind da so Ihre Erfahrungen und vielleicht wie haben Sie das vielleicht gelöst?
Na, in solchen Projekten, wie ich es gerade benannt habe, ist es gut, dass man die Partner auf der anderen Seite gut kennt, dass man also vielleicht auch schon gute Kontakte entwickelt hat und dass es schon mal auf einer persönlichen Ebene funktioniert und man dann relativ einfach gemeinsam das Projekt entwickeln kann und dann auch die Studierenden gut begleiten kann, auch wenn es mal knirscht an der einen oder anderen Stelle. Und das passiert natürlich, wenn wir allgemein bei internationalen Studiengängen nochmal schauen, muss man schauen, dass Englisch nicht als einzige Sprache bestehen bleibt, sondern auch in den höheren Semestern nach und nach Deutsch Einzug erhält. Und das ist aus einem Grund ganz wichtig. Wir bezwecken ja natürlich mit Internationalisierung durchaus auch die Anwerbung von Fachkräften für den eigenen Wirtschaftsstandort. Und genau an diesem Punkt ist es wichtig, dass eine Bindung entsteht zu diesem Standort. Und der erfolgt natürlich auch sprachlich. Wenn ich die Sprache nicht beherrsche, kann ich außerhalb der Universität schwer Kontakte knüpfen und habe weniger Bezüge letzten Endes dahin. Also darum hat die Universität ein sehr großes Interesse daran, zu einer Ausgewogenheit zu gelangen. Schwierig ist vielleicht auch manchmal die Überlegung, wie evaluiere ich in Studiengängen? Welche Rolle spielt dann die Sprache? Und man kann da sicherlich kreativ sein und überlegen, ob man auch mehrsprachige Portfolios einführt, wo Studierende Arbeiten aus verschiedenen Kontexten einbinden können oder ob Prüfungen nicht vielleicht auch durchaus mehrsprachig erlaubt sein können. Es ist ja auch vielerorts schon sowieso der Fall. Wir hatten ja ein Projekt, das MUMIS-Projekt, geleitet von Professor Annelie Knapp und Professor Adelheid Schumann, die sehr intensiv geschaut haben, wie funktioniert englische Lehre, aber auch wie funktioniert die Kommunikation zwischen Dozierenden und Studierenden, internationalen Studierenden. Und die haben Schulungsangebote für Lehrkräfte entwickelt, die sehr interessant sind zur Weiterentwicklung der englischen Lehre, aber auch zur Schulung auf der interkulturellen Ebene mit Blick auf Studienberatung, die unter Umständen auch noch mal ganz anders abläuft, wenn ich internationale Studierende in der Beratung habe. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die Schulung im Mediengebrauch in der Lehre. Man braucht viel Support, es entwickelt sich permanent weiter. Das benannte Projekt mit Paris machen wir jetzt zum dritten Mal und da merkt man im Verlauf der letzten 3 Jahre, wie viel sich auch medial getan hat, wie viel man das Projekt dann daraufhin adaptieren kann und mehr Dinge verwenden kann, mehr Tools verwenden kann. Dafür braucht man natürlich Unterstützung, einerseits auf der technischen Ebene, aber auch auf der didaktischen Ebene brauchen Lehrende Unterstützung, um zu verstehen, dass eine medial vermittelte Lehre ganz anders funktioniert. Sie bedarf anderer Transparenz. Die Aufgabenstellungen müssen noch mal ganz anders formuliert werden, als ich das in einer Präsenzveranstaltung täte. Die Gruppendynamik kann noch mal ganz andere Ausrichtungen nehmen, als man das vielleicht erwartet. Und es erfordert eine große Rückmeldung und Motivierung, noch mal eben auch in ganz anderer Weise als bei Präsenzveranstaltungen. Auch die Überlegung, wie funktioniert die Kommunikation medial vermittelt, welche Tools kann ich benutzen, um eben nicht nur asynchron zu arbeiten, sondern eben auch synchron und wie kann ich Schriftliches und Mündliches vernetzen und welche Bewandtnis hat das eine und das andere, also wie verändert sich Kommunikation, wenn sie eben mündlich ist und synchron oder auch mündlich und asynchron und eben schriftlich synchron oder asynchron.
Ist bei dem Multiliteracy-Konzept denn auch denkbar, dass man das auf andere Bereiche, andere Lebensbereiche übertragen kann, außerhalb von jetzt nur von Sprachen?
Also zunächst muss man sagen, dass Fächer, auch wenn wir jetzt sagen, wir sprechen nicht mehr über Sprachen, dennoch nicht losgelöst sind von Sprachen. Ja, sie funktionieren über Sprache, aber natürlich in unterschiedlicher Weise. Für die Geisteswissenschaften hat Sprache eine andere Funktion in der Wissensgenerierung als für Naturwissenschaften, die stärker eben auch über Formeln und Symbole agieren. Nichtsdestotrotz wird auch da Wissen letzten Endes sprachlich vermittelt. Wenn wir an Multiliteralität denken, dann denken wir an mediale Vermitteltheit von Kommunikation Und wenn wir die stärker in den Mittelpunkt rücken und uns mediale Lernszenarien überlegen, dann gibt es sicherlich eine Menge, was in jeder einzelnen Fachrichtung getan werden kann, um autonome Lerner auf lebenslanges Lernen vorzubereiten innerhalb ihrer Fachrichtung. Und da muss man eben schauen, wie die Spezifika der Fachrichtungen sind, wie die Kommunikationsformen der Fachrichtungen sind, wie funktionieren Kongresse, gibt es da vielleicht eher Plakate, werden bestimmte Experimente gezeigt und so weiter. Das funktioniert anders, jeweils anders. Und ich denke, da kann man sich sehr viele Lernszenarien überlegen. Zu denken ist auch an fachbezogene Projekte mit Bezug zur Region, natürlich auch international, aber eben auch wirklich die unmittelbare Region. Und da fällt mir direkt Mobile Learning ein. Die Nutzung der mobilen Endgeräte. Man kann Studierende dann in die Region schicken, bestimmte Aufträge, ihnen bestimmten Aufträge erteilen, während ihres Praktikums in einem Betrieb oder während einer Exkursion gegenseitig Aufgaben zu formulieren oder so eine Art Logbuch zu schreiben und über das Smartphone relativ einfach sich mit der gesamten Gruppe zu verlinken. Und ich denke, da hat man eine Perspektive, wie man fachlich, multimedial arbeiten kann.
Vielen Dank, Frau Abendroth-Timmer, für dieses Gespräch. Wir stellen für diesen Podcast auch eine Literaturliste zur Verfügung, die Sie neben dem Download-Button auf unserer Homepage finden.